Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Planetengeologin Daniela Thirsch. Sie erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Mars. Und ja, dementsprechend weit kommen wir heute in unserer Sendung zumindest gedanklich herum. Willkommen, Frau Thirsch.
Hallo, guten Tag.
Frau Thirsch, der Mars, der rote Planet, das sieht man immer wieder auf Bildern, diese auffällig rötliche Farbe. Woher kommt das eigentlich?
Ganz einfach ausgedrückt ist der Mars verrostet. Das ist Eisenoxid. Dreiwertiges Eisen, das durch die Verwitterung des Staubes auf der Marsoberfläche rot erscheint.
Oh, der Mars und eine Pfanne oder ein Werkzeug haben was gemeinsam.
Ganz genau. Eisen im Mineralgehalt der Gesteine und des Staubes.
Der Mars leicht verrostet. Es gibt da oben noch viel zu entdecken. Zum Beispiel Berge so hoch, dass man den Mount Everest dafür 2,5 Mal aufeinander stapeln müsste. Schwarze Dünen, nur Marsmännchen und außerirdischer Kartoffelanbau. Das wurde trotz der Suggestion in manchen Filmen bislang noch nicht gesichtet. Ich wette mal, dass nicht viele von uns schon Pläne haben für den 10. Juli 2023 nachmittags um 3:30. Unser Gast, die Planetengeologin Daniela Thirsch, hat diesen Termin fest im Hinterkopf. Frau Thirsch, warum?
Weil wir da mit unserem aktuellen Rover ExoMars auf dem Mars landen, und zwar in Utopia Planitia, nachmittags um 3:30. Nämlich, damit wir noch ein wenig Zeit haben, unsere Solarpaneele auszubreiten und ein bisschen Strom zu bekommen, bevor es dann Abend wird.
Und den Termin kann man so genau planen?
Den kann man so genau planen. Interessanterweise, der Landetermin samt Uhrzeit steht jetzt schon fest, aber der Starttermin, der hat ein gewisses Zeitfenster von ungefähr Anfang September bis Anfang Oktober.
Warum?
Weil man die Flugbahn so genau berechnen kann und dann entsprechend mit geringen Variationen, je nachdem an welchem Tag die Bedingungen auf der Erde optimal sind zu dem Start, zum Beispiel das Wetter ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man es mal um 1-2 Tage verschieben muss, dass man dann trotzdem um die exakt berechnete Uhrzeit dort ankommt. Das ist wahnsinnig wichtig.
Wie lange ist denn so die Anreise?
Wir werden so um die 7 Monate lang fliegen. Die kürzeste, schnellste Route wäre so um die 6 Monate, aber das wird eigentlich selten erreicht. Normalerweise fliegt man so 7 Monate zum Mars.
Derzeit, Frau Thirsch, hat der Mars ja viel Besuch. Es knubbelt sich so regelrecht da oben. Eine amerikanische, eine chinesische und eine arabische Mission sind da, alle gestartet im Sommer dieses Jahres. Wie es eigentlich auch ihre Mission hätte machen sollen, das wurde dann doch noch verschoben. Aber warum wollten denn alle 3 oder eigentlich alle 4 ungefähr zeitgleich starten?
Ja, das liegt damit zusammen, dass der Mars nur alle 2 Jahre der Erde relativ nah ist. Relativ nah heißt nur 55 Millionen Kilometer.
Katzensprung.
Ganz genau. Also wenn der Mars auf seiner Bahn um die Erde weiter fliegt und die Erde auch, dann können sie sich weit über 200 Kilometer voneinander entfernen. Und eben nur alle 26 Monate sind beide Planeten sich so nah, dass man mit einer einigermaßen kurzen Flugzeit dahin kommen kann.
Das heißt aber auch, wenn man dann eine Weile oben bleibt und herumforscht, beziehungsweise die Technik eine Weile oben bleibt und herumforscht, dann ist die Rückreise länger als die Hinreise.
Genau. Also nicht unbedingt. Man wartet halt wieder, bis es so ungefähr Minimum 6 Monate sind. Aber wenn man zum Mars startet und 6 Monate braucht, dann muss man auf dem Mars 1,5 Jahre warten, bis sich Erde und Mars wieder so nah sind, dass man zurückfliegen kann. Und dann fliegt man wieder ein halbes Jahr zurück und dann sind es insgesamt mindestens 2,5 Jahre, die man unterwegs ist.
Es heißt immer, der Mars sei der erdähnlichste Planet. Was meint das genau? Worin ähneln sich Mars und Erde?
Der erdähnlichste Planet in unserem Sonnensystem, ne? Von dem, was wir bisher wissen. Der Mars ist der Erde geologisch wahnsinnig ähnlich. Es gibt Prozesse, die man mit den geologischen Prozessen auf der Erde vergleichen kann. Zum Beispiel Vulkanismus ist ein ganz bekannter Prozess, wo sogar die Zusammensetzung der Lava der Erde vergleichbar ist. Zum Beispiel auf Hawaii haben wir eben solchen basaltischen Vulkanismus, so nennen wir das, wie wir ihn auf dem Mars haben. Es gibt tektonische Prozesse, oder ich muss sagen, es gab tektonische Prozesse auf dem Mars.
Erdverschiebungen oder Marsverschiebungen.
Bei uns, ja, genau. Auf der Erde heißt es Plattentektonik. Der Mars ist aber ein Einplattenplanet. Das heißt, er hat keine Verschiebung von Kontinentalplatten, sondern diese Spannungen und Grabenbrüche, tektonische Verwerfungen, die da entstehen, die sind meistens vulkanisch induziert. Also wenn da so eine Magmakammer im Untergrund sich aufbläht und die Marskruste dehnt, dann kommt es zu solchen Prozessen. Dann gibt es noch die Aktivität des Windes, die auf dem Mars ähnlich ist wie auf der Erde. Es gibt wunderschöne große Dünenfelder zum Beispiel, die Sande verlagern. Kann man gut vergleichen alles.
Also so die Beschaffenheit kann man vergleichen, aber so 21.000 Meter hohe Berge, das schaffen wir ja auf Erden nicht. Also es ist eine Menge auch verschieden. Ich dachte, nehmen Sie uns gedanklich mal mit, wenn man da so auf dem Mars stände, was würde man da so alles sehen, was würde man da erleben?
Ja, fangen wir mal mit dem Berg an. Der Mars hat den größten Berg im Sonnensystem, Olympus Mons heißt der. Und der ist tatsächlich 21 Kilometer hoch. Das ist wirklich so viel. 2,5 Mal so viel wie der Mount Everest. Das ist ein Schildvulkan mit einer Zusammensetzung, ähnlich wie dem Magma auf der Erde. Es gibt gigantische Grabenbrüche, weil es Marineris ist. Ein ganz bekanntes, das sieht man sogar mit einem Teleskop. Das ist ein tektonisch entstandener Grabenbruch, ähnlich wie der ostafrikanische Graben. Was würde man noch sehen? Unzählige Einschlagskrater. Riesige Einschlagskrater.
Also hat schon mal was abbekommen.
Und zwar wahnsinnig viel. Ja, auf dem Mars wurde ja auch nichts wieder verwischt. Wir haben da Einschlagskrater, die gehen bis in zu 4 Milliarden Jahre zurück. Mhm. Gigantische Becken nennt man das dann schon. Da drin befinden sich oft Dünen, Sanddünen, die aber nicht aus einem hellen Quarzsand bestehen, sondern aus einem dunklen Sand, der aus vulkanischer Asche, aus vulkanischem Material besteht.
Aber das Klima in dieser Landschaft ist relativ unangenehm.
Der Mars ist eine polare Wüste. Es ist wahnsinnig kalt und wahnsinnig trocken. Durchschnittstemperaturen liegen so um die minus 60 Grad Celsius. Es kann aber auch mal, ich sage jetzt immer im Sommer am Äquator, mal um die 27 Grad haben, plus. Und Tiefstemperaturen sind minus 30. Er ist kalt und trocken, aber das war er nicht immer.
Da sollen ja jetzt so kleine Roboter oder gar nicht so kleine Roboter Gesteine einsammeln. Die haben immer sehr niedliche Namen. Der erste, der oben ankam und Bilder lieferte, war Pathfinder 1997. Und ich erinnere mich noch, genau damals hatte ich Nachrichtendienst. Und wir hatten dann irgendwann die Schlagzeile, Pathfinder meldet sich nicht mehr. Der neue heißt jetzt Durchhaltevermögen. Man hofft also, dass er nicht schlapp macht. Was soll dieser kleine Roboter da oben tun?
So klein ist er gar nicht. Der ist so groß wie Curiosity, ein baugleicher Rover, der schon seit 2012 auf dem Mars ist. Und Perseverance wird erstmal, also der wird natürlich nach Spuren von Leben suchen, nach organischen Verbindungen. Das Besondere aber ist, dass er dort Bodenproben nehmen kann und zwar dazu in der Lage ist, richtige Bohrkerne zu nehmen, diesen kleinen, 10 cm in der Länge und 1 cm im Durchmesser. Müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Reagenzglas. Die kann er einsammeln, bereitlegen. Und in einer späteren Mission oder in mehreren späteren Schritten und Missionen werden diese Proben eingesammelt und zur Erde zurückgebracht.
Und da habe ich als Laien sofort gestutzt. Also zum einen kann dieser Roboter, der jetzt oben ist, nur ausbuddeln und nicht transportieren. Zum anderen dachte ich sofort, wenn jetzt Sturm aufkommt und die Röhrchen wegrollen, hat der nächste Roboter dann überhaupt eine Chance, was einzusammeln?
Ja, sowas wird sicherlich bedacht. Also die Auswahl der Stelle, wo diese Röhrchen abgelegt werden, das machen wir dann. Also nee, in diesem Fall nicht wir, sondern das Team aus amerikanischen Wissenschaftlern vor Ort. Und zwar schaut man sich die Gegend ganz genau an. Man hat ja zahlreiche Kameras und wählt dann in langen Diskussionsrunden eine geeignete Stelle aus. Und die Röhrchen sind sicherlich nicht so beschaffen, dass sie einfach so wegrollen können.
Echt? Ich würde mich nicht trauen, in der Wüste irgendwo ein Röhrchen zu lassen und zu hoffen, dass das jemand wieder findet.
Also die werden alle an einer Stelle gelagert.
Es scheint zu gehen, dank Computertechnik. Es ist ja wirklich atemberaubend, was man mit Technik dort oben schon alles kann. Bilder machen, Karten entwerfen, Gestein ansammeln. Ihre Aufgabe, Frau Tirsch, ist so etwas wie die der Kamerafrau. Sie sind zuständig für die Bildaufnahmen. Kann man einem Laien erklären, wie das klappen soll mit Fotos, die mindestens 56 Millionen Kilometer entfernt gemacht werden sollen?
Ja, das ist eine meiner Aufgaben. Sie spielen da sicherlich auf die Aufnahmeplanung der HRSC-Kamera an. Das ist eine Kamera, die wir auf einem europäischen Satelliten seit 2003 um den Mars fliegen haben. Und da ist es tatsächlich so, dass wir mit spezieller Computersoftware uns anschauen, von welchen Regionen des Mars wir noch keine Aufnahmen haben. Und diese Löcher versuchen wir jetzt nach über 16 Jahren, fast 17 Jahren zu stopfen. Und da plane ich, wo das Bild gemacht wird, warum das Bild gemacht wird, ganz wichtig, das muss ich beschreiben, aber auch zum Beispiel, mit welcher Belichtungszeit dieses Bild gemacht werden soll.
Aber wenn es dann passiert, in Echtzeit zugucken können Sie nicht,
oder? Nein, leider nicht. Und das ist auch oft leider ein Problem, weil wir planen quasi 3 Monate im Voraus. Das muss ja dann alles mit der ESA abgesprochen werden, in wöchentlichen Telecons und mit den anderen Instrumenten auf dem Satelliten. Aber wenn dann zufällig in 3 Monaten ein Sturm auf dem Mars entsteht, dann sind die Bilder, die wir nehmen, aufgenommen haben, dann nutzlos.
Die Planetengeologin Daniela Tirsch ist heute unser Gast und ihr Forschungsgebiet, das ist der Mars. Mit die spannendste Frage ist natürlich die nach möglichen Spuren von Leben auf diesem Planeten. Was spricht dafür?
Umweltbedingungen vor 3,8 Milliarden Jahren in einem Satz. Was wir als Planetengeologen machen hauptsächlich, ist die Geologie und die Klimageschichte des Mars zu analysieren. Und wir wollten wissen, ob der Mars mal lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat. Und es hat sich herausgestellt, dass er die tatsächlich hatte. Und zwar vor eben diesem besagten Zeitraum, 3,8 bis maximal, sage ich mal so, 3,4 Milliarden Jahren. Und Hauptfaktor, der uns das glauben lässt, ist, dass es mal beträchtliche Mengen an Wasser gab. Wir finden ausgetrocknete Flusstäler. Wir finden Hinweise vielleicht sogar auf einen ehemaligen Ozean. Aber wir finden vor allem alte Fluss-, also ausgetrocknete Seen in Kratern mit Deltas. Und in diesen Seen haben sich Minerale gebildet, die perfekt dafür geeignet sind, organische, ich sag jetzt mal Biosignaturen, Spuren von Leben zu erhalten.
Wo Wasser ist, kann was werden. Nun, gleichzeitig gucke ich Ihnen fasziniert zu, wie selbstbewusst Sie das sagen. Also vor 3,8 Milliarden Jahren könnte es auf dem Mars Wasser gegeben haben. Ich will ja nicht knausrig sein, auf ein paar Millionen kommt mir das jetzt nicht an, aber das klingt so unwahrscheinlich, dass man das wissen kann, vor 3,8 Milliarden auf einem anderen Planeten. Wasser klingt echt gut.
Bei dem Thema Wasser sprechen wir tatsächlich nicht mal mehr vom Konjunktiv. Das wissen wir ganz sicher, ja. Wir wissen, dass es Wasser war, weil auf dem Mars hydratisierte Minerale, wasserhaltige Minerale vorhanden sind. Das wissen wir, weil wir mit Spektrometern das gemessen haben. Und die entstehen nur, wenn zum Beispiel das alte Vulkangestein durch das Zutun von flüssigem Wasser verwittert und zu eben diesen Tonmineralen kommt.
Also das ist sicher.
Das ist ganz sicher. Und wir können das auch datieren, indem wir nämlich die Flächen, auf denen sich diese Mineralien befinden, datieren. Und das machen wir, indem wir Krater zählen.
Faszinierend. Also die Privatwirtschaft bewegt sich in Bezug von Leben auf dem Mars schon in ganz anderen Sphären als die Wissenschaft. Da plant manch einer schon mal touristische Aufenthalte oder Übersiedlung. Wie schätzen Sie das ein? Das klang alles ziemlich winzig, was Sie hier beschrieben.
Naja, ich muss schon zugeben, dass ich von den Plänen gerade privatwirtschaftlicher Art nicht so viel halte, zumal es da oft ja auch um One-Way-Tickets geht, die da den Menschen blühen. Und ich finde es erschreckend, dass sich so viele Menschen dafür tatsächlich freiwillig melden.
Warum One-Way-Ticket denn? Wenn man im halben Jahr hin und im halben Jahr zurück?
Es existiert die Technik noch nicht, vom Mars wieder zurückzufliegen. Das üben wir ja jetzt erstmal unbemannt mit Proben. Und wenn Elon Musk jetzt demnächst, also in ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, Menschen zum Mars fliegen will, dann können die mit Sicherheit noch nicht zurückkommen. Und wenn sie zurückkommen, dann haben sie höchstwahrscheinlich irgendwann mal Krebs.
Wegen der Strahlung?
Wegen der Strahlung, ja. Mhm. Der Mars hat leider heutzutage kein Magnetfeld mehr, also zumindest kein nennenswertes. Und deswegen wird die Sonnenstrahlung ungehindert auf die Marsoberfläche treffen und vor allem die UV-Strahlung, aber auch die kosmische Strahlung zersetzt organische Verbindungen und alles Organische eigentlich in kürzester Zeit. Einer der Gründe, weshalb wir übrigens nach Spuren von Leben auf dem Mars im Untergrund suchen.
Spuren von Leben, das betonen Sie auch, das, was sein könnte oder gewesen sein könnte, bewegt sich dann eher im Bereich der Mikrobe als im Bereich des Marsmännchens.
Absolut, ja. Mhm. Wir gehen davon aus, also das wäre natürlich wahnsinnig toll, wenn wir sogar ein fossiles Bakterium fänden, aber nicht mal das erhoffen wir uns. Das wäre natürlich fantastisch, aber wir hoffen realistisch gesehen, sage ich jetzt mal, auf organische Verbindungen, von denen wir mit Sicherheit sagen können, oder auf Verbindungen so, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass sie organisch entstanden sind.
Jetzt sprach die Wissenschaftlerin, also wir sind nicht allein, ist noch in weiter Ferne. Trotzdem können eigentlich seriöse Forscher und Science-Fiction-Autoren irgendetwas voneinander lernen, Frau Tirsch. Denn Forschung beginnt ja auch ganz oft damit, dass man was annimmt und dann versucht es zu beweisen. So die Vorstellung, was wäre, wenn?
Ich finde schon auch, dass es da Parallelen gibt. Denn jede Forschung und jede dieser unfassbaren Missionen, die da geplant werden, bedarf einer großen Menge an Fantasie und an Einfallsreichtum. Und es ist ja nicht zum ersten Mal so, dass Satelliten- oder Raumfahrtmissionen umgesetzt wurden, die am Anfang tatsächlich wie Science-Fiction klangen. Selbst diese Mars Sample Return Mission, von der wir jetzt vorhin sprachen, wo Proben zur Erde zurückgebracht werden, klingt ja eigentlich, wenn man es das erste Mal hört, eher wie ein Science-Fiction-Roman.
Also für mich klingt das alles wie Science-Fiction. Es gibt ja Filme, Bücher, die bilden das ab. Zum Beispiel Der Marsianer war ein ziemlich erfolgreicher Film. So ein Robinson da oben, Selbstversorger, Kartoffeln gezüchtet, mit Hilfe des eigenen Kotes. Mit welchen Augen und Ohren verfolgen Sie sowas? Gehen Sie da leidenschaftlich ins Kino oder ist Ihnen das von vornherein zu doof?
Gar nicht. Also ich interessiere mich tatsächlich für solche Filme. Ich muss sagen, Der Marsianer war sogar ein ganz spezieller Fall. Da wurden wir sogar gebeten, bei der deutschen Übersetzung ein wenig mitzuhelfen und dafür zu sorgen, dass die Fachbegriffe auch die richtigen sind, die man dann im Deutschen wählt. Und der Andy Weir ist ein Computerspezialist, der sich vorher ganz genau überlegt hat, ob das alles plausibel ist oder nicht. Der hat sogar auch mit NASA-Wissenschaftlern zusammengearbeitet und hat diese Flugmanöver zum Beispiel sich durchrechnen lassen, ob es denn so möglich wäre. Und das meiste in diesem Film ist tatsächlich so, wie er es beschrieben hat, möglich. Es gibt ein paar kleine Schnitzer. Die Windgeschwindigkeit auf dem Mars ist zum Beispiel nicht, oder die Winde auf dem Mars sind nicht so kräftig, dass sie eine Antenne jemals bewegen könnten. Das wusste er aber ein bisschen künstlerische Freiheit sei ihm ja auch vergönnt, damit er das aufziehen kann, den Plot.
Und der Kartoffelanbau?
Der Kartoffelanbau. Wenn wir irgendwann mal da eine Station haben, dann werden wir da Kartoffeln anbauen. Absolut.
Man brauchte dann ja auch, wenn ich das weiterspinne, eine Kreislaufwirtschaft, wenn man da oben steckte und bleiben will. Alles muss hin transportiert werden, alles
nach Nahrungsmittel, legt man alles. Sich eine Art Komposthaufen
dann
an,
muss man ja irgendwie da oben eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Also das ist jetzt im Bereich des Spinnens, des logischen Spinnens.
Man ist schon dran. Also wir haben jetzt zum Beispiel auf dem aktuellen Mars Rover Mars 2020 ein Gerät. Das soll erstmals probieren, ob es möglich ist, aus der CO2-haltigen Marsatmosphäre Sauerstoff zu produzieren. Ähnlich wie im Buch. Mhm. Und auch im Nachgang dann, also Sauerstoff zum Atmen für die Forscher, die da vor Ort sind, aber auch später, ob es möglich ist, daraus Treibstoff zu produzieren, den man nämlich nicht von der Erde mit zum Mars schaffen kann, um wieder zurückzukommen, weil es nämlich viel zu schwer wäre. Man muss alles, was man dann braucht, dort produzieren, um wieder zurückzukommen.
Jetzt erzählen Sie so begeistert. Anfangs sagten Sie, das wäre im Moment ein absolutes Selbstmordkommando. Trotzdem, also trotz Risiko und allem, wenn es das gäbe, wären Sie gern dabei?
Nein, auf gar keinen Fall.
Zu kalt.
Mir ist es, selbst wenn es das irgendwann mal gibt, es wird immer wahnsinnig gefährlich sein. Es ist eine wahnsinnige Strahlenbelastung, der ich mich nicht aussetzen möchte. Man ist so lange weg und ich liebe meinen Job und ich liebe den Mars, aber ich liebe die Erde noch viel mehr. Und ich möchte hier nicht weg.
Frau Tirsch, wenn ich das richtig verstanden habe, findet das Tagwerk einer Marsforscherin vor allem am Computer statt.
Ja, am Schreibtisch tatsächlich. Das klingt alles ganz spannend, aber ist es im Alltag nicht. Wir sitzen am Rechner mit ganz vielen spannenden, wir sitzen nicht nur an einem Rechner, die meisten von uns haben zwei, mit ganz vielen spannenden Programmen und werten Satellitendaten aus. Das sind oftmals Bilddaten, also Fotos vom Mars in unterschiedlichen Auflösungen, aber auch Daten, die uns Aufschluss über die Zusammensetzung von Oberflächen geben, zum Beispiel Spektrometerdaten und so.
Viel
Klingt
rechnen.
Langweilig, ist es aber nicht.
Viel rechnen.
Kartieren zum Beispiel in Geoinformationssystemen.
Heißt das, wenn man Marsforschung in Corona-Zeiten betreibt, kann man das auch im Homeoffice tun?
Ja, mittlerweile geht es sogar so, als wäre ich direkt auf Arbeit. Es ist kein Unterschied mehr. Wenn ich meinen Laptop zu Hause habe und einen Zugang zum DLR-Netz, kann ich da einwandfrei arbeiten.
Ich frage mich, gibt es eigentlich für Missionen, wie Sie sie vorhaben oder wie Sie gerade um den Mars kreisen, eben USA, China, Arabische Emirate, gibt es dafür eigentlich irgendwie die Möglichkeit von Generalproben, von Simulationen hier auf Erden? Also falls man eine Bruchlandung braucht, setzt man ja gleich eine ganze Menge Geld in den Sand. Kann man das irgendwie proben, was man da vorhat?
Also nicht in Gänze, man kann Teile davon proben. Es gibt zum Beispiel, wir machen jetzt ganz viele Fallschirmtests für unseren ExoMars Rover, die werden dann mit Überschall gezogen und dann schaut man, ob die Fallschirme da Schaden nehmen. Man kann mit den Rovern auf Mars-ähnlichen Geländen rumfahren, das machen wir auch. Es gibt da ganz große Anlagen. Es gibt Mars Simulation Chambers, wo man eher so die Atmosphäre vom Mars simulieren kann, den geringen Luftdruck zum Beispiel. Das haben die Amerikaner jetzt mit Sicherheit auch für ihren kleinen Helikopter, ihre Drohne genutzt, um da zu schauen, ob der überhaupt abheben könnte.
Also es gibt Übungsgelände hier auf Erden. Mhm. Man ist, Frau Thirsch, auf dem Mars zwar zwei Drittel leichter als hier auf der Erde, müsste sich also eigentlich schwerelos bewegen können, aber so ganz erklärt das nicht, warum die ambitionierte Tänzerin, die Sie waren, Frau Thirsch, zur Marsforscherin mutiert ist. Wie konnte das geschehen? Erst eine intensive Leidenschaft für den Tanz und dann doch Geologiestudium und Planetenforschung. Was ist da passiert?
Ja, also ich hoffe, es ist niemand enttäuscht, wenn ich jetzt nicht erzähle, dass ich seitdem ich 5 bin Planetenforscherin werden wollte. Nein, es war tatsächlich so, dass ich immer Tänzer werden wollte. Aber es hat sich dann so ergeben, dass ich das aus gesundheitlichen Gründen, also meine Knochen waren alle durch das jahrelange Tanzen schon ziemlich geschunden, nicht beruflich hätte machen können. Und das war kurz nach dem Abi und ich stand da und dachte, ja, was machst du denn jetzt? Und ich bin in einer Universitätsstadt groß geworden, Jena. Für mich lag Studieren nahe. Und dann habe ich tatsächlich das Fach studiert, was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat. Und das war tatsächlich Geografie.
Waren Sie immer die mit dem Atlas?
Ja, ich war immer die mit dem Atlas, ja. Ich habe das in der Schule sehr gemocht. Und ich habe auch Geologie im Nebenfach studieren können, obwohl es ein Diplomstudiengang war. Übrigens auch Ökologie im Nebenfach, weil ich mich für diesen Planeten so interessiere und die Erde so toll finde. Und ich fand es super praktisch, darüber mehr zu erfahren.
Waren Sie denn schon immer ein Mädchen mit Fernrohr, auch als sie noch tanzten?
Nein, nein, ich besaß kein Fernrohr. Ich war ein Mädchen mit Planetariumsbesuchen, weil das ja in Jena möglich war.
Gut in Jena.
Da steht, glaube ich, sogar das erste Planetarium der Welt, das Zeiss Planetarium.
Mhm. Und da waren Sie drin?
Da war ich drin und habe mich dafür natürlich interessiert, aber ich wusste als Kind nicht, dass es den Beruf eines Planetengeologen überhaupt gibt. Und ich habe dann nach dem Studium der Geografie, in Jena Geografie, Geologie, bin ich ans Geoforschungszentrum in Potsdam gegangen, habe dort meine Diplomarbeit geschrieben und habe mich wahnsinnig in den Raum Berlin-Potsdam verliebt. Mhm. Und wollte gern hier bleiben und habe mich dann hier nach Stellen umgeschaut. Und
wird da man war, halt Marsforscherin?
Dann wurde ich halt Planetenforscher, genau. Das war wirklich Zufall. Aber ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt, denn ich habe es vom ersten Tag an geliebt.
Gibt es eigentlich viele Marsforscherinnen?
Es gibt, ja, es gibt nicht wenige. Es ist sicherlich ein geringerer Anteil als an Männern. Als ich damals am DLR begann, 2005, waren es noch sehr wenige, muss ich sagen. Mittlerweile sind es also gute 40%, würde ich sagen. Und auch weltweit auf den Konferenzen trifft man sich ja in internationalen Gremien. Ist schon ein ganz guter Frauenanteil.
Mhm. Mhm. Grundlagenforschung ist ja nichts für Ungeduldige. Frau Thirsch, man muss immer warten auf Ergebnisse, immer wieder von vorne beginnen. Sie wirken auf mich völlig begeistert, aber auch eher quirlig. Passt das eigentlich zu Ihrem Temperament oder müssen Sie sich ständig zügeln, wenn der Mars mal wieder nichts liefert, was man brauchen kann?
Ach, der Job ist so abwechslungsreich und auch so voller Fülle und Termine, dass ich da durchaus ausgelastet werde. Da können Sie sicher sein.
Und die Ungeduld steht nicht im Weg?
Nein, die steht mir nicht im Weg, nein.
Aber der beruflichen Leidenschaft für die Planetengeologie, die stand der irdischen Beziehung lange im Wege. Sie haben 8 Jahre lang eine Fernbeziehung führen müssen. Warum war das nötig?
Das lag ja daran, dass die Beziehung damals zu einem Mann in meiner Heimatstadt Jena war und ich hier in Berlin gewohnt habe. Und wir haben uns nicht getraut, zusammenzuziehen, weil ich einfach noch keine feste Anstellung hatte, was ja in der Wissenschaft ganz üblich ist, dass man als Wissenschaftler nicht gleich entfristet wird.
Man hangelt sich so durch, ne?
Genau.
Von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Genau. Wie lange war das bei Ihnen?
Das war bei mir gute 10 Jahre. Und dann hatte ich das Glück, dass ich entfristet wurde. Als Leistungsträger hieß es damals sogar.
Gute 10 Jahre. Da muss man eine Menge auch Nervenstärke mitbringen.
Ja, aber wie gesagt, es ist üblich. Ich hatte sogar Glück, dass es sogar in meinen Spät-30ern passiert ist. Manchmal passiert es sogar erst viel später.
Frau Thirsch, hat Ihre intensive Beschäftigung mit dem Mars eigentlich Ihre Sicht auf die Erde verändert?
Ja, sie hat meine Liebe zur Erde bestärkt. Die Zerbrechlichkeit, die manchmal nur ein Astronaut zu sehen und zu spüren bekommt, also dieses Bewusstsein dafür bestärkt und den Willen dazu, hier mehr in den Erhalt der Erde zu stecken, eigentlich auch bestärkt. Mein Chef hat mal, ich werde ja oft gefragt, ob wir nicht als Menschheit irgendwann mal den Mars besiedeln werden. Und da stellen sich mir wirklich alle Nackenhaare auf. Denn der Mars ist kein Alternativplanet für uns als Menschheit. Er wird uns niemals Heimat sein. Er ist viel zu klein, viel zu kalt, viel zu trocken. Es wird eine Forschungsstation geben, aber es wird keine, die menschliche Rasse wird da keinen Ausweg finden. Und er hat mal gesagt, wenn wir die Technologie haben, den Mars zu hätten, den Mars zu besiedeln, dann haben wir auch die Technologie, die Erde zu retten. Und das ist ein Credo, dem ich gerne folge.
Da haben wir auch allerhand zu tun, nicht?
Sie meinen, um die Erde zu retten?
Na klar.
Ja, mit Sicherheit. Also wenn wir alle zusammen mehr an einem Strang zögen und sich jeder seiner eigenen Verantwortung bewusst sein würde, dann würde es sicherlich besser laufen. Und wenn die wirtschaftlichen Interessen nicht immer nur im Vordergrund stünden.
Grundlagenforschung, wie Sie sie betreiben, die macht man, weil man was wissen will, was noch keiner weiß. So einfach ist das im Grunde und auch so kompliziert. Trotzdem gibt es natürlich immer die Frage nach Sinn und Zweck. Ist zwar an eine Grundlagenforscherin immer etwas unfein, ich weiß, aber trotzdem, nützt uns mehr Wissen über den Mars hier auf der Erde eigentlich irgendwie?
Ja, ich werde ganz oft, wenn ich ganz lange einen Schülervortrag gehalten habe, dann meldet sich ein Schüler und fragt am Schluss, und wozu braucht man das? Und
genau,
ich
wäre das.
Ja, aber also es gibt schon einige wichtige Aspekte, die wir hier tatsächlich für die Erde herausziehen können. Das eine ist, dass man auf dem Mars in die Vergangenheit blicken kann, wie es auf der Erde nicht möglich ist. Auf der Erde werden alle Spuren von Vergangenheit verwischt durch Wind, Wetter, Plattentektonik. Auf dem Mars gibt es Oberflächen, die sind so alt wie der Planet selbst. Mhm. Das ist das eine. Man kann also in die Vergangenheit schauen und auch, weil wir ja quasi nebeneinander leben, Mars und Erde, auch Rückschlüsse auf die Erde ziehen, was uns damals passiert ist. Und das andere ist, dass die Raumfahrtforschung schon nicht zum ersten Mal Technologien zum Beispiel entwickelt hat, die dann später auf der Erde auch nützlich wurden. Ich habe jetzt zum Beispiel die Hoffnung, ist jetzt eine gesponnene Idee, aber wenn wir jetzt zum Beispiel durch diese Experimente mit MOXIE, wo wir aus der CO2-Atmosphäre Sauerstoff gewinnen, ob das vielleicht dazu führen könnte, dass wir Technologien entwickeln, die das CO2 aus unserer Erdatmosphäre binden können und daraus
dann
vielleicht Sauerstoff machen oder irgendwas. Ich weiß
wir
nicht. Nur
für
gesponnen.
Den Klimawandel vielleicht was
eventuell,
geleistet.
Ja.
Und andererseits, ich hau mal in die Kerbe rein, Kosten und Nutzen. Dieser Roboter, der da oben jetzt Gestein sammeln soll, in dem stecken schlappe 2,5 Milliarden US-Dollar, habe ich nachgeschlagen. 2,5 Milliarden US-Dollar, damit der ein bisschen im Mars rumbuddelt. Mit 2,5 Milliarden US-Dollar könnte man auf Erden durchaus ein bisschen was bewirken.
Ich kann Ihnen da absolut nicht widersprechen. Ich sehe das leider ähnlich, auch wenn ich mittendrin stecke in der Raumfahrtforschung. Aber das ist schon eine Menge Geld, die tatsächlich anderweitig eingesetzt werden könnte. Ich beantworte mir die Frage, warum die Institutionen, die Politik dazu bereit ist, diese Gelder bereitzustellen, immer damit, dass der Forschungsdrang des Menschen unbezahlbar ist. Und gerade die Frage, gab es mal Leben außerhalb der Erde? Gibt es Leben in unserem Sonnensystem oder im Universum? Gut, die Frage werden wir nicht beantworten können. Die brennt dem Menschen so sehr unter den Nägeln, dass wir die einfach beantworten wollen.
Mhm. Als Planetenforscherin haben Sie womöglich also stets im Hinterkopf, in was für einem riesigen System Weltall unsere kleine Erde rumkreist. Das haben Sie ja täglich vor Augen, vor Ohren, in Ihrem mathematischen Gedächtnis. Was macht das mit Ihnen?
Das Bewusstsein dafür, wie winzig und unbedeutend wir sind, und das Bewusstsein dafür, dass ich Glück habe, die 80, 90 Jahre auf diesem wunderbaren Planeten zu sein und die Zeit einfach nur optimal nutzen kann und will.
Und die Frage nach Leben auf dem Mars, ist das für Sie, Frau Tirsch, eine rein naturwissenschaftliche Frage oder ist es auch eine philosophische, vielleicht sogar eine spirituelle?
Das würde ich ganz klar mit einer rein naturwissenschaftlichen Frage beantworten. Ich weiß es nicht. Ich zweifle sowieso so ein bisschen daran, ob es tatsächlich schon mal Leben gab, und zwar direkt um die Ecke auf einem Nachbarplaneten. Mhm. Es gehört so viel Glück, sage ich jetzt mal, und Zufall und verschiedene Umstände dazu, dass das Leben auf der Erde entstanden ist, dass ich es mir schwer vorstellen kann, dass es tatsächlich auf dem Mars auch entstanden ist. Aber ich will wissen, ob das stimmt.
Aber Sie wollen es als Naturwissenschaftlerin
wissen. Ich will das als Naturwissenschaftlerin
wissen. So irgendein Schöpfer dahinter,
ja,
vermuten
nein,
Sie nicht.
Überhaupt nicht.
Ich frage das unter anderem deshalb, weil es ja auch sehr renommierte Naturwissenschaftler gibt, die gläubige Menschen sind. Ja. Also Stichwort Albert Einstein, Gott würfelt nicht. gibt Sonne und solche. Sie haben gesagt, sie halten es so. Aber imponiert das nicht so im Hintergrund, wenn man so denkt, könnte doch irgendjemand verantwortlich sein, dass es das alles gibt?
Ganz ehrlich, die Gedanken habe ich eigentlich wirklich selten. Ich sage mir manchmal, wenn ich mir so die Zusammenhänge im Universum an sich vorstelle, was da wie entstanden ist, da sage ich immer, da hat doch jemand Langeweile gehabt, oder? Aber das meine ich eher scherzhaft.
Mhm. Ja. Daniela Thirsch ist heute unser Gast und sie hat mir eben ihre Lieblingslektüre verraten. Und da war ich völlig platt, denn das ist zwar Science Fiction, aber Terry Pratchett, das ist doch der, wo die Leute alle von der Erde runterfallen,
genau,
oder?
Genau, das ist ein Fantasy-Autor, der die berühmten Scheibenweltromane geschrieben hat. Und die verschlinge ich jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal. Ich habe jetzt alle Bücher durchgelesen und fange von vorne an. Ich lese natürlich zwischendurch auch noch mal was anderes. Aber für mich ist es der perfekte Ausgleich zu dem wissenschaftlichen, pragmatischen Leben, was ich sonst so führe.
Darf dann die Erde eine Scheibe sein, von der die Leute alle wieder runterfallen?
Da gibt es Magie und Hexen und Zauberer und Dinge, die so eigentlich gar nicht existieren könnten. Das genieße ich sehr.
Haben Sie sonst noch einen irdischen Ausgleich, wenn man beruflich immer so ganz weit oben denkt?
Ja, in mir steckt ein passionierter Handwerker und Heimwerker tatsächlich. Ich glaube, ich habe mehr Werkzeug als so manch ein Mann. Und zum Geburtstag habe ich letztes Jahr eine Makita bekommen. Das ist, ich mache hier Schleichwerbung, ein Akkuschrauber einer bekannten Firma. Und ich arbeite leidenschaftlich gern auch im Garten mit meinem Freund und baue allen.
Also ich halte jetzt fest, im Zweifelsfall könnten Sie an den Roboter, bevor er startet, auch nochmal Hand anlegen mit dem Akkuschrauber, zu dem Sie sich so gefreut haben. Daniela Thirsch, viel Glück für Ihren weiteren Weg. Vielen Dank für Ihren Besuch und dann hoffen wir mal, dass der 10. Juli 2023, 15.30 Uhr, dass der planmäßig klappt.
Gerne und vielen Dank für die Einladung.
Daniela Thirsch war das, die Planetengeologin.